NDR 2 Spezial mit Eva Engert. Do it yourself. Mit Marke Eigenbau zum Kreativkick.
Eigentlich ist es ja ganz einfach. Einfach mal machen. Vielleicht klappt's ja.
Ich habe meinen Hamsterkäfig gebastelt. Der Hamster hat da gelebt. Das hat ihm gefallen, ja.
Ja, im Garten habe ich meinen Schuppen repariert. Ja, ganz alleine.
Ich bin ein Riesenfan von so einer Heißklebepistole, weil damit kann man alles anbringen.
Ich bin da wirklich nicht gut drin, aber ich habe irgendwann gelernt, Lampen anzubringen. Darauf bin ich recht stolz.
Und hinterher, wenn man was geschafft hat, ihr hört's, ist man stolz wie Bolle. Trotzdem, ein bisschen Mut, ein paar Skills und einige Ideen braucht man ja schon auch. Genau wie auch Zeit, Lust und Platz für Do-It-Yourself-Projekte. Ich bin Eva Engert und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und wette drauf, dass ihr am Ende dieser Sendung richtig Bock habt, euer erstes oder euer nächstes Projekt anzupacken. Wenn ihr euch in eurem Zuhause umguckt, da findet ihr doch bestimmt alle was, was man noch erledigen müsste oder verschönern könnte. Vielleicht gefällt euch ja der Tisch nicht mehr, eine Wand ist zu nackt, ihr braucht mehr Stauraum. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kräuterbank auf dem Balkon oder der Boden ist voller Kratzer. Das sind alles Dinge, die man theoretisch selbst anpacken könnte. Wenn man nur eine zündende Idee hätte, dazu auch Zeit, Lust und die Werkzeuge und das Wissen, wie man das alles anpacken soll.
Nein, ich bin leider echt, ich habe zwei linke Hände. Ich breche mir eher was, als dass ich irgendwas anständig hinbekomme, wenn ich da versuche, einen Tisch zusammenzubauen. Die Sachen stehen dann auch immer nur so halb und die Türen sitzen schräg, würde ich sagen.
Wir wollten mal so Besteck, wenn so Fimo einkleiden. Das ist so Knete, die kann man so backen nachher und die ist dann zerbröckelt. Das hat nicht so geklappt.
Man muss es einfach mehrfach probieren, manchmal klappt es, manchmal nicht.
So richtig was in die Hose gegangen ist noch nicht, aber man wird immer besser und gerade wenn man selber macht, ärgert man sich auch nicht so viel darüber, wenn es nicht ganz so perfekt wird, wie man es gerne hätte.
Gute Einstellung. Und wenn man sein Projekt gar nicht erst anpackt, dann kann es ja auch nicht gut werden. Und das Gute ist, wenn ihr ein Projekt vorhabt und nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, dann findet ihr da ganz viel Hilfe und Inspiration in Baumärkten, in Büchern und online auf YouTube, TikTok und Instagram. Da zeigen ganz normale Leute, zum Teil ohne jeden handwerklichen Background, wie sie teilweise ganze Häuser in Eigenleistung sanieren. Auch die beiden hier zum Beispiel, die nennen sich Interior Twins.
Hi, ich bin Julian.
Ich bin Marian.
Wir sind Zwillinge und zusammen in eine Berliner Altbauwohnung gezogen. Wir hatten ziemlich großes Glück mit der Wohnung, denn sie war richtig runtergekommen und das hieß für uns, dass wir alles renovieren mussten und deshalb auch alles genauso machen konnten, wie wir wollten. Wir versuchen immer, möglichst alles irgendwie selbst zu bauen. Wir wollten zum Beispiel unbedingt eine Holzküche haben und dachten uns, das kriegen wir doch bestimmt selbst hin und haben uns dann aus günstigen Materialien einfach selbst eine gebaut. Mittlerweile ist das echt zum Hobby geworden, Sachen, die wir schön finden, einfach selbst zu bauen und unseren Followern zu zeigen, wie sie das auch machen können. Wir glauben einfach, dass der Ort, an dem man wohnt, sich unmittelbar auf das Wohlbefinden auswirkt. Und deshalb lohnt es sich einfach immer, sich sein Zuhause schön zu machen.
Selber machen statt von der Stange kaufen, das ist schon auch ein bisschen ein Lebensgefühl, das man aus erster Hand samstags im Baumarkt erleben kann. Was da an so einem normalen Samstagmittag manchmal alles rausgeschleppt wird, das ist schon irre. Und auch im Netz kann man die Freude am Selbermachen sehen. Kreativ-Influencer wie Julian und Marian haben fast 500.000 Follower und die gucken sich da an, wie die beiden ihre Berliner Altbauwohnung immer weiter verschönern. Und für diese Sendung konnte ich mit den beiden sprechen. Moin.
Moin. Hi.
Hallo.
Hat euer Tatendrang im Do-It-Yourself-Bereich mit eurer Wohnung angefangen oder habt ihr das schon viel früher vieles selbst gemacht?
Also, dass wir jemals zusammen gemacht haben, das hat schon sehr, sehr viel früher angefangen, weil wir schon als Kinder mit unserem Vater immer im Haus gewerkelt haben. Der hat alles zu Hause selber gemacht und uns dann immer mitgenommen. Und deswegen haben wir schon früher ganz, ganz viel im Haus unserer Eltern so Wände gestrichen und auch Dinge gebaut und repariert und so. Also das haben wir schon seit wir, ich würde sagen, so 6 sind oder sowas, haben wir das gemacht.
Da hattet ihr die ersten Kinderhämmer quasi in der Hand und Bohrer.
Ja, also richtige Hammer, ja.
Glück, wir hatten totales Glück, weil unsere Eltern uns da vertraut haben und uns sogar auch das Wohnzimmer haben umgestalten lassen oder den Flur oder die Gästetoilette. Und da konnten wir dann unserer Kreativität freien Lauf lassen.
Also wir waren wirklich zuständig eigentlich für das Interior unseres Elternhauses, seitdem wir so 10 sind oder so.
Gut, dann erübrigt sich die Frage, warum ihr euch das zugetraut habt, so eine runtergerockte Wohnung komplett in Eigenleistung wieder schick zu machen. Ihr hattet da schon einiges an Handwerkszeug in der Hand. Wie strukturiert ihr euch denn da? Also wenn ihr da vor so einem riesen Lernen von so einer Wohnung steht. Also da ist viel zu tun. Zweitens, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was umzusetzen, was anzupacken. Woher nehmt ihr da Ideen? Wie entscheidet ihr euch für was? Und macht ihr dann einen Zeitplan oder einfach drauf los?
Ich würde sagen, so unsere Arbeitsweise hat sich über die Zeit ziemlich verändert, weil als wir jetzt hier in diese Wohnung gezogen sind, haben wir einfach so drauf los. Da haben wir dann uns überlegt, am Tag selber meistens, was machen wir heute? Wir hatten natürlich schon so einen gewissen Plan, weil gewisse Arbeiten halt vor anderen gemacht werden müssen. Aber wir haben eigentlich immer damit angefangen, worauf wir so richtig Lust hatten, was gerade irgendwie so anstand. Und mittlerweile planen wir die Projekte ziemlich akribisch, weil so eine Vorbereitungszeit einfach dann später hilft, dass das Projekt erstens reibungslos über die Bühne geht und zweitens aber auch viel, viel schneller. Also man spart sich mit einer guten Planung einfach richtig viel Zeit.
Jetzt habt ihr den Zeitfaktor ja schon angesprochen. Gute Planung spart Zeit, aber selber machen kostet auch Zeit. Macht's euch viel Spaß? Spart ihr Geld? Oder warum macht ihr vieles in Eigenleistung, statt einfach einen Handwerker zu holen?
Angefangen haben wir in der Wohnung, in der wir gerade wohnen, und als wir eingezogen sind, hatten wir wirklich beide kaum Geld auf dem Konto. Das heißt, wir hatten auch gar nicht die Möglichkeit, Handwerker zu engagieren, sondern mussten alles selber machen. Und wir hatten auch das große Selbstvertrauen, dass wir das irgendwie schon hinkriegen. Das Tolle ist, dass man sich mittlerweile ja alles eigentlich irgendwie selber beibringen kann, über zum Beispiel YouTube-Videos.
Habt ihr dann auch gemacht?
Genau, wir haben ziemlich viel YouTube geguckt, wenn es zum Beispiel darum ging, wie schleift man einen Boden ab oder wie verputzt man eine Wand, weil das sind alles Arbeiten, die wir hier in der Wohnung gemacht haben. Und man macht natürlich Fehler, aber das Gute daran ist, wenn man Fehler macht, dann lernt man ja auch ganz viel. Und wir haben sehr viele Fehler gemacht und deswegen aber auch sehr viel gelernt.
So wie alle, die da online zugeguckt haben, die konnten gleich mitlernen. Wie zum Beispiel bei der Küche. Hier bei Insta klang das so.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Versuch, die Küche neu zu gestalten.
Aha.
So hat das Ganze angefangen. Zuerst haben wir den Bodenbelag entfernt, weil wir dachten, darunter ist bestimmt ein schöner Dielenboden. Es waren auch tatsächlich Dielen drunter, aber die waren mit Ochsenblut behandelt. Wir haben sie also erstmal abgeschliffen, gelaugt und geölt. Das Ergebnis sah dann gar nicht mal so gut aus. Also alles wieder zurück auf Anfang. Die Platten kamen wieder drauf und dann haben wir einfach einen Boden drüber gegossen. Den haben wir dann noch angemalt, damit der schön aussieht. Dann kam uns die Idee, dass wir eine Holzküche haben wollen. Also haben wir angefangen, die weißen Fronten durch Holzplatten aus dem Baumarkt auszutauschen. Vorher haben wir die Platten noch gebeizt, damit sie edel aussehen. Und dann haben wir den falschen Lack benutzt und die ganze Arbeit war umsonst. Und seitdem ist nichts mehr passiert.
Inzwischen steht die Küche aber. Aber das ist schon mal eine Lektion in der Welt des Do-it-yourself. Rückschläge gehören dazu, machen aber meistens klüger. Und man hat immer was zu erzählen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, den Spruch kennt man. Im Zweifel fällt man aber auch selbst.
Ich bin einmal von der Leiter gefallen.
Ich vergessen, einmal ist wieder von der Leiter
gefallen. Oh, das war ganz am Anfang, da haben wir Wände verputzt. Und das war einfach, ich hatte die ganze Zeit so eine Leiter, wo ich mich einfach hinten anlehnen konnte beim Verputzen. Und dann irgendwann habe ich die Leiter gewechselt.
Euch ja auch an, wie ihr es macht. Ihr macht ja nicht drauf los oder fuscht ihr auch mal ein bisschen? Ich habe mal den Begriff Edelfusch gehört. Man kann fuschen, man darf es nur nicht, es darf man nicht auffallen.
Das ist eine gute Beschreibung. Es darf nicht auffallen. Ich glaube, das machen wir sehr viel. Was wir zum Beispiel ja im Wohnzimmer, wir sitzen gerade im Wohnzimmer, ich gucke hier gerade auf eine Kommode, auf ein Sideboard, wo ich die Fronten einfach verkleidet habe mit Multiplex. Und wenn du die Schubladen aufziehst, dann siehst du im Inneren, dass es eine ganz andere Kommode ist. Das heißt, außen ist es hui, innen ist es so ein bisschen pfui. Und das ist aber nicht so schlimm, weil wenn man weiß, es ist DIY, dann verzeiht man das dem Objekt auch.
Das sagen die Do-it-yourself-Influencer Marian und Julian. Und auch alle, die ich sonst noch so zu ihren Heimwerker-Projekten gefragt habe. Zum Beispiel Jelto aus der Redaktion. Der hat sich für seine Küche nämlich eine unperfekte Bank gebaut.
Es ist nicht wirklich viel mehr als ein paar Holzbretter, die irgendwo übrig geblieben sind, aneinander geschraubt, genagelt, was auch immer. Aber es hat dann im Endeffekt tatsächlich ganz gut funktioniert. Und man hat sich da so einen schönen Nachmittag mitgemacht, draußen im Garten, in der Sonne. Und jetzt steht die in der Küche und ist nach wie vor immer wieder schön, wenn man denkt, ach, das Ding habe ich selber gebaut. Es wackelt natürlich hier und da so ein bisschen. Und es ist jetzt auch keine perfekte Bank, aber sie ist halt self-made.
Aber es ist eine individuelle Bank und fühlt sich gut an.
Auf jeden Fall, ja. Und man ist dann doch immer wieder stolz drauf, auf jeden Fall. Und es ist super, weil wenn Gäste kommen, hast du immer eine Bank in der Küche. Und dann kann man da vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angeben.
Ja, und Kevin aus der Redaktion, der durfte als kleiner Junge schon mal mauern. Und ja. Die fertige Mauer erinnert uns auch heute noch daran.
Genau, also meine Eltern haben ihr Haus selber gebaut. Und als ich 10 Jahre alt war, das war so die Zeit, wo sie es gebaut haben, da hat mein Vater gesagt, ach komm, mauer doch einfach mal mit. Dann kannst du das doch mal lernen, wie man das mit dem Zement macht und den Stein und so weiter. Und ich natürlich total begeistert gemauert. Und sah auch alles ganz gut aus. Und als das Haus dann so langsam fertig war, haben wir dann irgendwie beim Verlegen der Fliesen gemerkt, irgendwie ist die ein bisschen schräg. Aber da haben sie dann praktisch so drumherum die Fliesen gelegt. Und heute sieht man das halt, wenn man genau hinschaut, dass diese Wand, dass die nicht mehr ganz so gerade ist.
Aber ihr liebt eure Mauer.
Immer noch. Es ist, wie gesagt, es ist ein schönes, das wird für immer bleiben.
Und übrigens, auch wenn ein Profi alles macht, geht ja längst nicht alles glatt. Wer irgendwann schon mal mit einer Baustelle zu tun hatte, der weiß auch, dass da immer irgendwas schief geht. Bei einem Bekannten zum Beispiel, der hat mal ein Tischler das Fenster falsch rum eingebaut. Und als er dann fertig war, ist aufgefallen, dass der Griff draußen war. Und im Netz, da finden sich alle möglichen Berichte von Usern. Steckdose in der Dusche, Tür, die nicht in den Rahmen passt, falschrum eingebaute Treppe, so dass das Fenster dann nicht mehr aufgeht und. Also, was der Fachmann macht, ist nicht immer automatisch besser. Und man kann sich ja bei seinem Projekt außerdem auch helfen lassen von Fachmännern und Frauen. Baumärkte bieten sowas zum Beispiel an. Und es gibt auch sowas wie offene Werkstätten. Da kriegt ihr dann on top auch noch Tipps von Profis. Im Kulturzentrum in Göttingen zum Beispiel gibt es eine offene Töpferwerkstatt. Und in Hannover könnt ihr in einer Mietwerkstatt an eurem eigenen Auto rumschrauben. Unser Reporter Jan Boré hat sich in Hamburg zwei offene Werkstätten angeschaut. Als erstes im Oberhafen. Und da hat ihn Niki schon erwartet.
Wir sind im Fab Lab. Fabulous St. Pauli ist der Name des Vereins.
Jeden Donnerstag können hier alle, die möchten, hinkommen, um zu bauen, 3D-Sachen zu drucken, zu schrauben. Und wenn man wissen möchte, ob jemand gerade vor Ort ist, dann leuchtet ein grünes Licht auf der Website, wenn jemand im Lab auf einen Knopf drückt.
Dann sind wir hier und wenn rotes Licht leuchtet, sind wir nicht mehr hier.
Neben Niki ist auch Axel oft hier. Er ist Mitgründer vom Fab Lab und erklärt,
man kann hier auch herkommen, um zum Beispiel Ersatzteile zu machen, Dinge zu reparieren, Sachen zu entwickeln.
Ins Fab Lab kommen Menschen aus allen möglichen Altersgruppen.
Mich persönlich motiviert an der Sache, dass Leute eben Zugang zu Maschinen kriegen, die sie normalerweise nicht hätten.
Zum Beispiel zu einem von den vielen 3D-Druckern, die hier rumstehen. Axel zeigt sie mir.
Und das, was du da gerade rausgenommen hast, das ist nur Probe, so ein Ring, so ein Plastikring.
Das ist ein Ring, dem Namen nach zu urteilen, war das ein Ersatzteil für eine Krupps-Kaffeemühle.
Wir gehen weiter. Niki und Axel zeigen mir die anderen Geräte.
Und es riecht hier auch interessant. Ich finde so ein bisschen, ist das verkohlt oder was ist das für ein Geruch hier?
Gerade riechst es wahrscheinlich der Lasercutter, der hier Holz verbrennt, basically.
Fast alle Geräte kann man nach einer kleinen Einarbeitung selber nutzen.
Uns ist schon wichtig, dass wir den Leuten zeigen, dass sie das selber hinkriegen können.
Und es kann auch so aussehen, dass ich dann quasi komme und sage, ich möchte mir einen Stuhl bauen, ich möchte irgendwie etwas gestalten mit einer konkreten Idee und dann komme ich zu euch und ihr sagt dann,
ja, mach mal, genau, sagen wir dann.
Ortswechsel. Ich bin im Hamburger Stadtteil Altona, bei der offenen Holz- und Metallwerkstatt vom Haus 3.
Das liegt im Keller und man hört schon, wenn man kommt, die Motorengeräusche, die Sägegeräusche.
Johannes ist gelernter Tischler und leitet hier ehrenamtlich die Leute an.
Hier können alle Leute einfach herkommen, ohne Termin, ohne Anmeldung, die irgendwas Möbelmäßiges vorhaben zu bauen.
Lutz baut hier gerade zum Beispiel sein eigenes Regal zusammen und findet, es ist
eine angenehme Sache, mit Holz zu arbeiten. Das macht mich beruhigt, also ich kann gar nicht sagen, warum.
Regale, Kästchen, kleine Korrekturen, hier geht alles.
Ich baue gerade einen Tisch für meine Schwester.
Es gibt mehrere Räume in der Werkstatt mit verschiedensten Geräten. Überall stehen Bretter herum oder angefangene Projekte. Und es liegt so ein typischer Geruch von gesägtem Holz in der Luft.
Wenn man jetzt keine Erfahrung hat, nichts, aber jetzt mit einer Idee herkommt, wie geht's dann weiter?
Dann besprechen wir das und finden allermeistens eine Lösung. Weil wir sind ja alles irgendwie Profis und können das gut und können auch einschätzen, wie schwierig das wird. Und es ist eigentlich noch nie vorgekommen, dass wir gesagt haben, nee, können wir nicht realisieren.
Berührungsängste, die muss man dabei nicht haben, sagt Anleiter Johannes.
Man fuchst sich rein in alles. Ist nicht so schwer. Kriegt die dahin.
Heimwerken macht so glücklich wie Sex und Schokolade. Das hat kürzlich mal eine Zeitung getitelt. Aber was ist denn eigentlich so geil an Do-It-Yourself? DIY-Influencer Julian und Marian sagen das hier dazu.
Das Geilste an Do-It-Yourself ist, dass du wirklich deine eigene Vision umsetzen kannst, dass du das wirklich genau so gestalten kannst, wie du das haben möchtest, dass du wirklich im Prinzip alles selber machen kannst. Ich würde sagen, das Coole an DIY ist, dass du ein Ergebnis siehst, was du mit deinen eigenen Händen kreiert hast. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, zu wissen, das, was da gerade vor dir steht, das hast du selber gebaut und dass du ein bisschen stolz darauf bist.
Und mit dem, was da psychologisch dahinter steckt, hat sich mein Kollege Kevin Bieler befasst. Kevin, was sagt denn die Forschung zu Do-It-Yourself?
Tja, also es gibt viele Ansätze tatsächlich. Studien zeigen zum Beispiel, dass man Depressionen damit abbauen kann, denn oft haben die ja damit zu tun, dass wir halt in vielen festgesetzten Mustern quasi durch den Alltag wandeln. Also wir verbringen ja täglich Stunden im Büro, am Fernseher, am Computer oder auch im Auto. Auch Stress und chronische Erkrankungen sind da nicht selten die Folge. Und bei diesem DIY, da bricht man dann quasi aus, sagen die Forscher. Also mit Do-It-Yourself suchen wir uns dann neue Routinen, mit denen wir dann uns dann auch oft befassen können.
Und dabei kann man sich dann ja auch gut entspannen.
Ja genau, denn in dem Moment, in dem wir natürlich basteln, da konzentrieren wir uns ganz auf die Sache und vergessen praktisch das Drumherum. Also das heißt, wir steigen praktisch aus der Welt kurz aus und um uns herum ist so quasi alles dann still erstmal.
Das klappt aber ja eigentlich auch mit anderen Sachen. Also spazieren gehen, gutes Buch, Massage zum Beispiel. Also wieso sticht da selber was bauen dann so raus?
Das hat damit unter anderem zu tun, dass die Freude, die wir beim DIY empfinden, stark mit unserer sehr digitalisierten Welt zu tun hat. Das sagt zum Beispiel auch Boris Planer. Er ist Trendforscher vom Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main.
Das Arbeitsleben der Menschen ist sehr abstrakt geworden. Die Ergebnisse dessen, was man arbeitet, sind oft nicht mehr greifbar. Und DIY ist eine Gegenwelt dazu. DIY macht die Dinge konkret und greifbar.
Denn die Arbeitswelt hat nämlich nach seiner Einschätzung auch einen Anteil daran, warum wir einfach selber Dinge machen wollen.
Es geht um Selbstbestimmung, es geht um Entschleunigung, es geht um Sinn und Identität. Menschen wollen wieder spüren, dass sie was bewirken können. Und das versuchen sie im persönlichen Umfeld zu tun, dort, wo man in der modernen Welt tatsächlich am meisten etwas bewegen kann.
Sprich, man beweist sich selbst und anderen auch Digitalisierung hin oder her. Ich kann noch quasi analog etwas herstellen.
Und wir lernen ja auch noch was Neues.
Ja klar. Und das ist oft auch für die eigene Seelenhygiene gut. Man lernt, dass trotz vieler Digitalisierung, die uns ja eigentlich vieles abnehmen soll, weiter neue Dinge trotzdem immer noch herstellen können. Man wird auch achtsamer für sowas sagen, wissen. Und deswegen meint auch Zukunftsforscher Boris Planer, dass DIY ein Gegenmittel zum gefühlten Kontrollverlust für viele wird.
Menschen haben Angst vor dem Umweltdesaster, haben Angst vor der beruflichen Zukunft, haben Angst, dass Computer und Algorithmen ihnen die Jobs wegnehmen. Und in so einer Lage wächst der Wunsch nach Kontrolle. Und genau darum geht es bei DIY. Es geht darum, selber zu gestalten, statt nur zu reagieren, statt nur die Zielscheibe von gesellschaftlichen Veränderungen zu sein.
Ja, und wenn so ein eigenes Projekt dann fertig ist und das auch noch funktioniert und seinen Sinn erfüllt, dann stärkt das auch unser Selbstbewusstsein. Noch mehr, als das zum Beispiel auf der Arbeit oder in der digitalen Welt möglich ist. Also, Do-It-Yourself ist einfach mehr als mal so eben Geld sparen. Selbstverwirklichung, Stressabbau und die psychische Gesundheit spielen da eine ganz große Rolle.
Selber machen macht glücklich, so viel haben wir ja schon gelernt. Diese Erfahrung hat auch Silke aus Ostfriesland gemacht. Sie hat uns nämlich gerade geschrieben, dass sie und ihre Familie einen Walmdach-Bungalow ausgebaut haben und dass sie da Stunden mit dem Abkleben der Dampfbremse zugebracht hat. Und der Gutachter meinte am Ende, dass der das von Fachfirmen schon deutlich schlechter gesehen hat. Das Ganze ist jetzt 6 Jahre her und Silke ist immer noch stolz darauf und ich finde das komplett nachvollziehbar. Aber um stolz zu sein auf sein Werk, dafür muss es ja nicht mehr perfekt werden, das kleine Heimwerker-Projekt. Wenn ihr selber jetzt keine zündende Idee habt, dann helfen euch ja vielleicht Accounts wie der von den beiden DIY-Influencern Marianne und Julian.
Es gibt ganz viele Leute, die unsere Projekte nachmachen, also tatsächlich nachbauen, das, was wir vorbauen. Ich habe zum Beispiel in meinem Schlafzimmer mein Bett komplett selbst gebaut. Ich habe das Bettgestell gebaut, also geplant, gebaut. Ich habe die Polsterarbeiten gemacht.
Ach, das ist das Boxspringbett, ne? Das habe ich gesehen. Wie krass, ein Boxspringbett selber bauen.
Ja. Ja, genau. Also Julian hat seins auch selber gebaut. Mhm. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Und meins, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder so habe ich dieses Bett gebaut. Oder vielleicht ist es ein Jahr her. Ich bin ganz, ganz schlecht in Zeit. Und das Video dazu ist ziemlich viral gegangen, würde ich sagen. Also es hat mittlerweile auf jeden Fall mehr als 1 Million Klicks. Und was ganz, ganz toll ist, ist, wenn Leute uns dann Fotos schicken von den Projekten, die sie nachgebaut haben. Und dieses Bett wurde ein paar Mal nachgebaut und es haben uns Leute Fotos geschickt davon, wie sie dieses Bett nachgebaut haben. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, die Idee, die man hatte, die man dann geteilt hat, die steht genauso oder natürlich in abgewandelter Form, weil die Person dann einen anderen Stoff benutzt hat zum Beispiel, steht in den Schlafzimmern von anderen Leuten. Und was auch mal passiert ist, ist, dass uns eine Followerin geschrieben hat, dass sie wegen uns, ich glaube, ihr Studium abgebrochen hat und dann eine Lehre als Tischlerin angefangen hat, weil sie durch unseren Content gemerkt hat, sie möchte gerne was mit den Händen machen und total inspiriert war, einfach selbst Hand anzulegen. Und dann hat sie uns geschrieben, hey, vielen lieben Dank, ich habe gerade entschieden, dass ich eine Tischlerlehre anfange und ihr seid dafür verantwortlich. Und das ist ein echt cooles Gefühl.
Also macht ihr quasi eurer Funktion als Influencer alle Ehre. Wenn jetzt so ein ganz normaler Mensch vor seiner etwas unfertigen Wohnung steht, und Wohnungen, sind wir ehrlich, sind immer irgendwie unfertig, irgendwo in irgendeiner Ecke könnte man immer was machen. Und ja, das, ja, ich weiß nicht, kann ich das? Weiß ich nicht wie. Was würdet ihr, so einen ganz rudimentären Tipp, wie soll so jemand in die Puschen kommen und sein Projekt starten?
Das Erste, was ich machen würde, ist auf jeden Fall ein Moodboard zu erstellen. Wie möchte ich eigentlich wohnen? Also was ist die Atmosphäre des Raumes, die ich kreieren möchte? Und welchen Stil mag ich eigentlich? Da würde ich mir dann ein paar Bilder zusammensuchen, zum Beispiel im Internet, auf Pinterest oder bei Google. Und diese Bilder analysieren. Was steht da eigentlich in diesen Räumen drin, die ich so schön finde? Was sind das für Farben? Was sind das für Formen? Und kriege ich diese Möbel, kriege ich diese Farben in meinen Raum integriert? So, also man muss das Rad nicht neu erfinden. Man kann auch einfach gucken, was machen die anderen und was funktioniert und wie kann ich das mehr oder weniger ein bisschen nachmachen und meinen eigenen Take darauf finden. Das wäre so mein Tipp.
Wenn das selbstgebaute Bett, Hochbeet oder die selbst restaurierte Kommode erstmal steht, dann darf man natürlich zu Recht stolz drauf sein. Allerdings bei solchen Do-it-yourself-Projekten, gerade wenn es größere Arbeiten sind, da kann ja auch schon mal was schiefgehen. Und deshalb macht es natürlich Sinn, ein paar Sachen zu beachten. Die eigenen Fähigkeiten nicht allzu sehr zu überschätzen zum Beispiel. Elektroarbeiten, Arbeiten an Wasserleitungen oder Arbeiten auf dem Dach sind vielleicht doch eher was für Profis. Aber wenn dann doch mal was schief geht, wer haftet dann und was ist gut zu wissen? Das hat meine Kollegin Julia Faltermeier recherchiert. Julia, wie gut sollte ich denn rechtlich aufgestellt sein, wenn doch mal was schief geht?
Also im Prinzip ist das relativ klar geregelt. Zur absoluten Grundausstattung gehören eben ein Hausrat und eine Haftpflichtversicherung. Die sollte man schon haben. Und wer an seinem eigenen Haus rumwerkelt und wirklich richtige Bauarbeiten macht, der sollte am besten dann auch noch eine Wohngebäudeversicherung haben. Die gilt dann in solchen Fällen, aber eben auch nicht immer.
Ja, das gute alte nicht immer kennt man ja von Versicherungen. Also ab wann kriege ich denn da wirklich Probleme?
Naja, solche Heimwerkerarbeiten, die sind zuallererst immer das eigene Risiko. Jeder, der überlegt, so ein größeres DIY-Projekt in Angriff zu nehmen, der sollte sich also vorher schon gut überlegen, was da alles so passieren könnte. Besonders kritisch wird es beim Bohren in die Wand. Dabei kann man ja schon mal schnell eine Elektroleitung oder ein Wasserrohr treffen. In der Regel schickt die Versicherung dann jemanden, also einen Gutachter, der überprüft dann, ob das alles selbstverschuldet war. Und wenn der dann zu dem Schluss kommt, selber schuld, dann wird es richtig teuer. Aber wenn nicht du, sondern die Person, die dir beim Heimwerken hilft, den Schaden verursacht, dann greift wiederum deren Haftpflichtversicherung. So oder so gilt, bestimmte Arbeiten, zum Beispiel Elektroinstallationen und bestimmte Arbeiten an der Heizung oder so, die dürfen sowieso nur von Fachleuten erledigt werden.
Also Haftpflicht und so, die springen dann ein, wenn was kaputt geht. Aber du sagst ja auch schon, manchmal hat man eben Hilfe von Freunden oder Bekannten. Was ist denn, wenn dann was passiert und sich jemand verletzt?
Ja, wichtiger Punkt. Unfälle können ja gerade beim Heimwerken immer schnell passieren. Und wenn es da wirklich um einen reinen Gefallen geht, den dir jemand tut, also ohne Entlohnung, ohne dass die Person dafür Geld bekommt, dann greift eben die eigene Unfallversicherung. Manchmal auch die Haftpflicht. Das wird dann im Einzelfall geprüft. Gerade bei risikoreichen Arbeiten ist aber auch eine private Unfallversicherung sinnvoll. Vor allem bei größeren Sachen, die man sonst vielleicht so als Hobbyhandwerkerin nicht so macht, wie zum Beispiel das Dachdecken oder so.
Und damit nichts passiert, damit ihr euch nicht verletzt und nichts kaputt geht, könnt ihr natürlich auch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, also gut planen und vorbereiten. Schutzkleidung tragen, da wo es Not tut, wenn ihr zum Beispiel mit Staub, Funken oder Chemikalien arbeitet. Gute Beleuchtung, auch wichtig. Und eine gute Portion Gelassenheit, Konzentration und Ruhe. Ich finde es richtig cool, wie ihr euch jetzt meldet und uns erzählt, was ihr alles schon für Projekte realisiert habt. So wie Thomas aus Büdelsdorf in Schleswig-Holstein. Der hat mal eben aus einem LKW einen Wohnwagen gebaut. 14 Monate hat er gebraucht. Frau und kleiner Sohn haben auch mitgeholfen. Stark. Und wenn bei euch jetzt vielleicht noch Zweifel sind, ich hoffe, dass die ausgeräumt sind, was sollte euch jetzt noch abhalten, ein kleines Heimwerkerprojekt anzugehen? Einfach kreativ werden statt stumpf konsumieren. Das ist der Spirit. Und hier noch eine kleine Mini-Motivation von Julian und Marian.
Einfach trauen loszulegen, einfach sich trauen loszulegen und auch keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Es ist sogar ganz, ganz wichtig, Fehler zu machen, weil man durch die einfach lernt und auch merkt, hey, es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen. Dadurch werde ich besser und das nächste Mal klappt es dann einfach wieder.
Und ich würde auch sagen, die Hürde fühlt sich für viele Leute sehr hoch an, aber die ist gar nicht so hoch. Ich glaube, wenn man sich einfach einen Akkubohrer und eine Stichsäge besorgt und vielleicht noch ein Schleifgerät, so ein Exzenterschleifer, dann kann man wirklich fast alles umsetzen.
Und dann gibt es ja auch was, auf das man sich einfach freuen kann, meint Trendforscher Boris Planer.
Und am Ende steht nicht nur ein Regal im Wohnzimmer oder ein Tisch im Garten oder eine Holzbank auf dem Balkon, sondern am Ende steht ein gutes Gefühl, das Gefühl, etwas geschafft zu haben und das Gefühl, auch einer Arbeitswelt, die man oft als stressig empfindet, etwas entgegengesetzt zu haben.
Und wir haben es jetzt auch geschafft. Das war das NDR2-Spezial Do-It-Yourself mit Marke Eigenbau zum Kreativkick. Viel Erfolg bei eurem nächsten Projekt. Bei mir wird es eine kleine Garderobe für mein Kind, so der Plan. Ich bin Eva Engert. Tschüss.